There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nee. Nee. Muss ich jetzt echt jedes Mal diese Scheiße hier machen mit der Blockflöte?
Ja, komm, mach. Mach doch.
Das, die Leute drehen doch langsam durch, wenn die es jedes Mal hören müssen.
Nein, ich möchte es hören. Ich möchte es hören. Komm. Oh, Timon, echt, noch einmal spielen jetzt hier. Komm, mal ein bisschen Stimmung. Ja.
Das, nee, ich möchte das nicht mehr jetzt. Das reicht mir.
Ach, Marcel.
Ich habe das jetzt 42 Mal gemacht. Aber irgendwo muss auch mal jetzt, reicht. Es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr mit mir selber vereinbaren gerade.
Ja, dann würde ich einfach mal gucken, dass wir bis nächstes Mal vielleicht ein neues Intro kriegen.
Das fände ich sehr nett. Ja, das fände ich okay. Sehr zuvorkommend von dir. Und das ehrt mich, dass du da auf den liebsten Teil dieses Podcasts einfach verzichten kannst.
Ey, und wenn man es vermisst, dann kann man einfach 42 weitere Folgen, die schon gekommen sind, mit tollem Flötenspiel hören. Immer nur die erste Minute.
Das stimmt. Da hast du recht. Okay, dann lassen wir es jetzt einfach, oder?
Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Marcel hat dieses halbe Intro präsentiert.
Meichert? Oder soll ich nochmal? Ich kann auch nochmal.
Nee, jetzt.
Wir haben ja heute sonst nichts.
Nee, jetzt ist auch okay. Jetzt will
jetzt
ich auch nicht
mehr. Oder nee. Was? Jetzt bist du jetzt beleidigt oder was?
Nö, aber brauche jetzt hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann wir ziehen den imaginären Schlussstrich drunter und schauen mal für nächste Woche.
Na Gott sei Dank, ey. Das endet nie die Scheiße hier. Meine Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Folge 43. Eine sinngemäße neue Staffel, wenn man so will. Wir starten neu durch. Einfach.
Stimmt.
Machen so weiter wie vorher, fast beinahe.
Vielleicht müssen wir auch mal ein neues Cover machen irgendwann.
Nee. Das möchte ich nicht.
Oh, okay, weißt
du?
Okay.
Du mit deinen Flöten da immer. Und ich will das andere. Folgendes, wir haben ein neues Jahr. Happy Birthday an alle. Ja, schön, dass ihr alle noch da seid. Und wir machen natürlich so weiter wie bisher. Also wir werden heute unseren nächsten Platz auf der IMDb Toplist besprechen. Wir haben in der letzten Folge ausführlich, ausführlich 200 Listen besprochen gleichzeitig. Ja. Ich hoffe, euer Kopf hat sich davon so ein bisschen erholt. Das war schon krass verschachtelt, was wir da gemacht haben. Aber es hat schon Spaß gemacht. Und Timon, du bist auch noch dabei. Das ist doch auch toll.
Ja, wir waren ja jetzt länger in der Pause. Ne? Über die Feiertage haben wir gesagt, okay, wir setzen uns mal hin, essen mal was, machen wir ein bisschen
endlich
ruhiger.
Endlich sitzen, ja.
Genau, und legen dann Mitte Januar wieder los. Und deshalb sind wir jetzt wieder hier. Und es hat sich natürlich auch ein bisschen was angestaut, würde ich sagen.
Oh ja.
Das klingt, als hättest du Redebedarf. Möchtest du zuerst?
Also, was haben wir geguckt? Ich sag mal, wie gesagt, ich hab wieder viel geguckt, aber muss man darüber reden? Ich denke nicht. Ich habe mir
doch
so ein paar Sachen rausge... Ich habe aber nicht über alles.
Ich habe auch ein paar Sachen, da würde ich auch gerne drüber reden.
Ja. Also ich habe anderthalb positive Sachen und eine mittelmäßig negative Sache.
Ja.
Kannst du jetzt gerne aussuchen, wo wir die anfangen.
Ja, dann machen wir erst die positive und dann starten wir direkt schön mit dem Negativen rein, dass wir da, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Spaß rausziehen.
Okay, positiv. Ich habe zwei Dinge gesehen, die beide mit Musik zu tun haben. Also so sehr ich auch Sachen wie Romantikkomödien und Kriegsfilme nicht mag, so sehr mag ich Musikfilme und Musicals. Das kann man einfach mal so im Raum stehen lassen. Und da ist tatsächlich überraschenderweise aus dem Nichts einfach auf Netflix ein Musical erschienen, und zwar das Matilda-Musical.
Okay, ja.
Ihr werdet wahrscheinlich seit Wochen wenn ihr euch so auf Social Media rumtreibt, von diversen Clips zugeschissen. Ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, Alter, das werde ich mir im Leben nicht geben, weil brutal nervig einfach. Mhm. Aber das ist wie, weiß ich nicht, ein guter Radiosong, der einem irgendwann auf den Keks geht, aber das macht den Song ja am Ende nicht schlechter, weil der Film tatsächlich, also ich muss sagen, ich bin sehr skeptisch da reingegangen, weil ich den ursprünglichen Film von, aus den 90ern ist das, glaube ich, von Danny DeVito damals, ich glaube, der hat geschrieben, hat er den nicht, das basiert, glaube ich, auch auf einem Kinderbuch von, ich glaube, das ist sogar Roald Dahls oder Roald Dahl, so heißt der Film hier. Roald Dahls, Matilda das Musical, so heißt das komplette Ding. Und der hat zum Beispiel auch Charlie und die Schokoladenfabrik übrigens geschrieben, bin ich auch ein bisschen vom Stuhl gefallen. Oh, okay. Aber genau, in den 90ern gab es halt die Verfilmung von Danny DeVito, die schon sehr großartig war. Da bin ich mit aufgewachsen, die habe ich 1000 Mal gesehen. Und ich dachte mir, puh, das wird spannend. Gerade wenn man das Original kennt, dann bist du schon sehr interessiert, wie haben die das in heutigen Jahr 2020, wir haben 23, wie haben sie es umgesetzt? Gerade weil es ja auch ein echtes Musical am Broadway dazu gab, was ich halt, oder ich weiß gar nicht, am Broadway, das ist ja eigentlich eine Englischsprache, also eine englische Produktion aus Großbritannien. Ob es jetzt in Amerika auch lief, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wirklich, wirklich großartig. Also ich war ein bisschen geflasht. Also A, natürlich die Kids total krank talentiert. Hat mega Spaß gemacht, sich das anzugucken. Sehr bunt, sehr abgedreht und fühlt sich auch tatsächlich wie ein Musical an. Also nicht wie ein Musical-Film, sondern als würdest du im Theater sitzen. Also da sind halt absichtlich teilweise die Kulissen sehr einfach gewesen, sehr einfach gehalten, damit sich's wirklich wie so ein Musical anfühlt. Und es gibt ja in dem Film die böse Schuldirektor. Hast du den Film gesehen, den ursprünglichen?
Ich weiß überhaupt nicht, was da passiert. Ich klicke mich gerade durch die Bilder und es erinnert mich so ein bisschen an Wednesday. Nicht vom Inhalt und so, aber auch dieses so aus der Zeit. Es gibt ein Original und Netflix hat es jetzt gekauft und macht da irgendwie eine neue Adaption draus.
Nee, also pass auf, ganz kurz angerissen die Story. Es geht um ein kleines Mädchen, das bei ihren Eltern aufwächst, die halt ihr Vater ist so eher ein Betrüger, der beim Autoverkauf ein bisschen Tricks. Die Mutter ist auch, also das sind total weirde Eltern, so fast schon so Redneck-American-Style-mäßig, die geben Scheiß auf das Kind, melden das auch nicht an der Schule an und so, also interessiert sich einfach gar nicht dafür. Und das Kind selbst, also Matilda, wächst halt so für sich selbst auf und bringt sich Dinge selber bei, ist aber auch gleichzeitig super intelligent. Und rutscht dann irgendwann oder kommt irgendwann dazu, dass sie in die Schule möchte und wird dann halt von ihren Eltern auf einem, ich weiß nicht, ob das ein Internat ist, wahrscheinlich eher nicht, aber auf einer Schule angemeldet, wo Disziplin herrscht. Da ist eine Lehrerin, die heißt im Deutschen, ich liebe den Namen, einfach Fräulein Knüppelkuh. Das ist einfach, also da muss man sagen, so viel deutsche Übersetzungen beschissen sind, Fräulein Knüppelkuh ist einfach on point, die auch im Originalfilm wirklich beängstigend gespielt wurde. Das war wirklich eine Rolle, da muss man dann, wenn man den Film als Kind gesehen hat, doch schon ein bisschen schlucken.
Ist das diese Frau, die so ein Outfit wie so eine militärische Uniform hat?
Richtig, okay. Ja, genau. Die weiß ich nicht, mitten im Film zwingt die dann auch einfach einen Jungen, weil der Junge hat ihr ein Stück von ihrem Schokokuchen geklaut, der kriegt dann eine fünfstöckige Torte, die er komplett aufessen muss vor allen Kindern. Da ist ein Mädchen, das sich Zöpfe macht, was sie nicht will, dann wird die erstmal, weil sie ist Kugelstoßerin gewesen, die wird dann in Zöpfen gepackt und erstmal gewirbelt und aus dem Gelände geworfen. Was? Und so ein Scheiß. Also es ist, da wird wirklich kein Halt gemacht vor diversen brutalen Darstellungen. Immer noch im Rahmen natürlich, dass es für Kinder halbwegs erträglich ist. Also es ist ein sehr, für mich sehr ikonischer Film gewesen, und Matilda kommt dann halt in dieses Szenario rein und stachelt so ein bisschen eine Revolution an. So, sie ist halt so die intelligenteste in der ganzen Schule und kommt halt, also teilweise auch eigentlich intelligenter als jede erwachsene Person in dem Film. Und es gibt halt eine Lehrerin, die sie dann so ein bisschen betreut und sie ermutigt, weiterzugehen. Und das ist so der ursprüngliche Film. Und daraus haben die quasi ein Musical gemacht, was jetzt wiederum zu einer Verfilmung geführt hat. Also es war erst der erst das Buch, dann das Film, der Film, dann das Musical und jetzt dieser Musical-Film.
Also es ist der Musical zum Film zum Buch.
Korrekt.
Sehr gut.
Klingt jetzt erstmal total bescheuert, hat sich aber wirklich gelohnt. Also aus meiner Sicht dürfte Netflix deutlich öfter sowas machen. Total geil inszeniert. Und als, ich will jetzt nicht spoilern, weil ich hab's selber nicht gewusst, aber es gab einen Moment, wo dann Fräulein Knüppelkuh, wie gesagt, zum ersten Mal auftritt. Und als ich gesehen habe, dass es einfach Emma Thompson ist, die in einer Maske daherkommt, oh, in einem Kostüm, wo ich mir dachte, das kann doch wohl, alle unfassbar heftig geil. Das sehr, sehr großartig gemacht. Ich empfehle aber jedem eindringlichst, diesen Film auf Englisch zu gucken. Ich habe zwischendurch mal aufs Deutsche geschaltet und das kannst du dir nicht angucken, okay, wirklich, okay, nicht. Also im Original großartig, im Deutschen aus meiner Sicht mal wieder sehr verfehlt. Aber ja, das zu dem Thema hat mich sehr begeistert, auch trotz TikTok-Hype etc.
Hätte ich aber so beim ersten Sehen, wenn es mir jetzt über den Weg gelaufen wäre, nicht gedacht, dass das tatsächlich auch gut ist.
Nee, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das andere, da kann ich nur kurz drauf anschneiden, Encanto ist übrigens ein Film, den wir in der letzten Folge vergessen haben. Wir haben ja auch so ein bisschen über Disney gerantet und dass sie ziemlich viel Kacke abgeliefert haben. Aber Encanto fühlt sich für mich mittlerweile an wie, weiß ich nicht, ein Lied oder ein Album von einer Band, wo ich am Anfang so dachte, ja, ist okay, ne? Aber das gut in mir drin wirkt. Ja, es wird irgendwie besser mit der Zeit. Und Encanto hat sich so fast schon so ein bisschen für mich zu einem Klassiker entwickelt, gerade von der Musik her. Die Story ist natürlich noch relativ platt, brauchen wir nicht drüber reden.
Sehr dünn.
Aber jetzt kam es dazu, dass auf Disney Plus ein Live-Konzert von Encanto auch rauskam, genauso wie bei Matilda, nur dass es halt ein Konzert ist, was halt gefilmt wurde mit Live-Publikum und so weiter, wo die originalen Darsteller aus dem Film ihre Songs performen. Und total geil. Also muss ich auch einfach sagen, wer den Film mochte, auch eine Empfehlung von mir an der Stelle, ist jetzt nur ein 45-minütiges Special. Aber die haben zum ersten Mal, weil die haben ja alles in der Corona-Zeit quasi verfilmt, aufgenommen, alleine unter sich. Die haben jetzt alle zusammen einmal so die Songs alle performt vor Publikum und das fühlst du schon sehr.
Aber da merkst du auch, also ich glaube, die Musik war ja von Lin-Manuel Miranda.
Genau.
Und also, ja, der kann das halt, ne? Da lohnt es sich auch mal, Leute zu engagieren, die gut Musik schreiben können.
Ich freue mich auch wirklich, was der Kerl noch so macht, ne? Also Tick, Tick, Boom war ja so sein erstes Regiedebüt. Für Vaiana und für Encanto hat er die Musik gemacht. Und ich glaube, da kommt noch richtig viel geile Scheiße. Also der ist, glaube ich, ganz am Anfang seiner Karriere gerade.
Ich habe mal geguckt, aus Neugier, We Don't Talk About Bruno war ja der erfolgreichste Song, glaube ich, aus diesem Album, sage ich jetzt mal, oder aus dem Film.
Ich glaube schon, ja.
Der war zum Beispiel in Amerika und England auf Platz 1 der Charts einfach.
Was?
Also das Ding war so erfolgreich. In Deutschland nur Platz, warte mal, wo haben wir es? Damit ich jetzt keinen Scheiß erzähle, 71. Aber in Irland Platz 1, in Neuseeland Platz 4, in Australien Platz 5, in Kanada Platz 3. Also es war richtig
die erfolgreich. Englischsprachigen Länder, ne? Die englischsprachigen Länder, wo die Kids die Filme wahrscheinlich auch auf Englisch gucken. Ja, so was heißt wahrscheinlich in Australien.
Ja, das Originallied halt, ne? Also nicht.
Ja, genau.
Genau,
und, ja. Und das ist genau das, was ich bei Matilda auch gerade meinte. Ich meine, als Kind hat man das natürlich noch nicht so am Schirm. Aber ich persönlich kann mit den deutschen Versionen der Disney-Songs auch nichts mehr so wirklich anfangen, ne? Also bei den alten, womit ich aufgewachsen
genau,
bin, schon irgendwie. Aber jetzt, weiß ich nicht, allein bei Frozen, wenn ihr jetzt mit Let It Go, auch das Lied geht einem mittlerweile echt auf den Keks, aber es ist ein fantastischer Song.
Das stimmt.
Auf Deutsch übersetzt jetzt nicht mehr so dolle.
Wie geht der denn auf Deutsch eigentlich? Das weiß ich gerade
nicht. Lass es los oder so. Ich weiß es nicht.
Kleiner Fun Fact, We Don't Talk About Bruno ist dreifach Platin in Amerika gegangen.
Dreifach Platin, Alter. Ich kann es auch immer noch nicht fassen, dass genau der Song das geschafft hat, weil das ist so ein Musical-Track
einfach.
Das
war doch das Problem, glaube ich, dass sie bei den Oscars den anderen Song eingereicht hatten
und
aber so erfolgreich geworden ist.
Genau. Ja, wirklich abgefahren. Und deswegen, das wollte ich auch nur noch mal kurz erwähnen, gerade weil wir es in der letzten Folge komplett verpennt haben. Wir haben ein bisschen über Disney gerantet, dass da seit Vaiana nichts mehr kam. Encanto muss man da schon noch mal extra beachten aus meiner Sicht. Also ist jetzt vielleicht filmisch gesehen kein Meisterwerk, aber es ist auf jeden Fall ein toller, wunderschöner Film mit großartiger Musik und das beweist dieses Encanto at the Hollywood Bowl, heißt es. Könnt ihr euch gerne auf Disney Plus reinziehen. Auf jeden Fall.
Schön. Dann haben wir das auch abgehakt.
Yes.
Ich gucke gerade auf meine Liste. Ich habe so viel geguckt. Ich kann ja auf jeden Fall heute nicht alles erzählen. Ich spreche mal zwei Sachen an. Und du wirst mich wahrscheinlich für ein bisschen blasphemisch dann halten. Aber ich weiß nicht, entweder ich habe Angst, dass du ihn richtig liebst, aber ich weiß es nicht genau. Ich habe mir Otto den Film angeguckt.
Ich finde schön, dass du immer in solchen Momenten so denkst, ich würde sowas vergöttern.
Ja, das kann sein, dass du damit aufgewachsen bist. Und weil ja, das war einer, den wir an jedem dritten Geburtstag der Katze immer geguckt haben. Und deshalb liebe ich ihn mehr als meinen Großzeh.
Das klingt sehr nach mir. Ja. Das klingt wirklich nach mir. Und du hast auch recht, den habe ich wirklich von Kind auf regelmäßig geguckt. Ist jetzt aber kein Film, für den ich mir jetzt irgendwie in die Presche springen würde und würde sagen, das muss man lieben. Er ist halt, die Otto-Sachen sind teilweise wirklich nicht gut gealtert, muss man einfach sagen.
Also,
ich mag ihn als Person sehr, aber wenn man sich jetzt auch die neuen Sachen anguckt, dass er immer noch mit denselben Gags irgendwie auftritt, so wie so ein, weiß ich nicht, Rockstar, der seine größten Hits nochmal darbietet, funktioniert für mich bei Comedy einfach nicht. Aber Otto, der Film, der erste Teil war auf jeden Fall noch solide, würde ich sagen.
Ja, ich fand ihn nicht so gut. Ich fand, es war auch ziemlich viel Rumgeblödel. Also am Anfang dachte ich noch so, ja, okay, ich verstehe so ein bisschen, dass man sieht, wo das alles herkam, ne, wie sich Comedy in Deutschland so entwickelt hat. Ja. Aber gegen Ende wurde es dann immer bescheuerter und bescheuerter. Und ich dachte mir auch so, nee, was wollt ihr mir eigentlich erzählen?
War das der Film mit Sky Dumont? Ich komme da immer so ein bisschen
durcheinander.
Ja, genau. Ja, ja, ja.
Weißt du, und dann sitzt er da und fliegt am Ende dieses Flugzeug und oh, hier, hohoho. Und ach ja, das ist diese Otto-Haftigkeit, die ich dann irgendwie immer doof finde. Weißt du, dieses Albernsein, weil es gibt auch in dem Film Szenen, wo er, und ich glaube, er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, wo er normal redet und auch Gedanken hat, die ja irgendwie intelligent sind, weißt du, wo du dir denkst, ah, okay, ja, da ist eine doppelte Ebene und so und nicht nur dieses, oh, ich mache hier dumme Sachen, haha, und ich merke gar nicht, dass es schief geht. Also das ging mir leider sehr auf den Sack und ganz, ganz schlimm fand ich, ich weiß nicht, ob man das mit der Zeit begründen kann, aber es gibt eine Szene mit Günther Kaufmann, wo mehrmals die N-Bombe hart gedroppt wurde.
Ja,
und
ja,
also ich saß dann und dachte mir so, warte mal, habe ich das jetzt richtig gehört? Und dann nochmal und nochmal. Und ja, hier, ich verkaufe ihn als Sklaven und so. Also das war schon wirklich hart.
Wo du, ja, ja,
wo
ja,
du dir denkst, so, okay, das war 1984 deutsche Comedy. Weiß ich nicht.
Ja, das sind die Momente, wo ich sage, die sind nicht so gut gealtert. Nee, ne?
Also, nee, gar nicht.
Ich kann es verstehen. Also ich habe die alle im Regal und ich guck ab und zu schon noch mal gerne rein. Aber ich sag mal, das ist wirklich nur Nostalgie, die da herrscht. Ne? Also es ist ähnlich wie auch die Tom Gerhardt Filme. Ich glaube einfach, dass deutsche Comedy Filme aus der damaligen Zeit oder auch eigentlich heute auch noch, die versuchen den Humor dieses Charakters, den dieser Comedian halt verkörpert, in einen Film zu pressen. Mhm. Bei Otto ist es halt sehr viel Klamauk, bei Tom Gerhardt ist es sehr versauter Pipi-Kaka-Humor. Ne? Also du hast halt, die versuchen, die Kernessenz in die Filme zu drücken und so viele Gags wie möglich rauszuhauen. Das hat zum Beispiel Loriot viel anders gemacht, der hat aber auch das in seine eigene Hände genommen.
Ja,
und hat
aber gesagt, guck mal, im Vergleich zu Loriot ist Loriot aber sehr stilvoll, finde ich, ne? Also du sitzt da und musst dann irgendwie vielleicht nicht laut lachen, sondern nur schmunzeln, aber du merkst, okay, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, einen Joke zu schreiben, den man vielleicht auch auf den ersten Anhieb gar nicht so versteht, sondern man muss ganz kurz drüber nachdenken. Und also Tom Gerhardt kannst du ja komplett vergessen. Nach meinem Ballermann 6 Fiasko werde ich da glaube ich nie wieder irgendwas anfassen.
Du musst noch Siegfried gucken, das ist auf jeden Fall ein Mast.
Nee, also wirklich gar, bitte auf gar keinen Fall.
Mach das nicht. Nee, tu das bitte nicht.
Und ich bin auch froh, dass ich Otto jetzt gesehen habe und ich bin sehr froh, dass ich es nicht nochmal machen muss.
Ja, du hast ja noch, glaube ich, drei, wie viele Filme gab es am Ende? Drei? Otto der neue Film, Otto der außerfriesische, ich weiß gar nicht, und der Liebesfilm. Ich glaube, die drei gab es danach noch. Die haben alle ihre Momente irgendwo, muss man auch einfach sagen. Also das sind keine, für mich, wenn man Otto Waalkes halt einfach mag, den Humor mag, dann sind das Filme, die kann man schon gucken. Die werden dich jetzt nicht vom Hocker hauen, aber sie sind ganz nett. So. Und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit zum Beispiel Helge Schneider, der hat das Ganze natürlich komplett auf die Spitze getrieben mit seinen Filmen. Soweit ich weiß, mag der die Filme selber schon gar nicht mehr. Also ich glaube, der hat sich davon so halbwegs distanziert.
Ja, pass auf, dass er gesagt hat, sag nicht zu viel dazu, weil die stehen auch immer nochmal bei mir auf der Liste, dass ich die mal gucke und dann schaue ich mir die mal an und dann können wir darüber reden.
Eigentlich müssen wir die zusammen gucken, weil ich glaube, sonst findest du die richtig heftig kacke.
Was ändert das denn, wenn du dabei bist?
Dann kann ich dir versuchen, das irgendwie nahe zu bringen. Oder du merkst zumindest, welche Momente lustig sind. Ich habe manchmal das Gefühl, bei den Filmen.
Dann würdest du mich aber die ganze Zeit anstarren und meine Reaktion.
Ich starre dich nicht
nein,
an.
Nein, aber du, so, du willst immer meine Reaktion
gehören abfahren. Nur dem Helge. Das kann ich aber sowas von sagen. Nein, guckst du dir an. Also, bei Helge gibt es auch bessere und schlechtere Filme, aber auch da muss man halt im Humor drin sein. Ne? Also egal, welchen Film von irgendeinem Comedian du schaust, da muss man schon verstehen, wie der Humor funktioniert, weil wenn du den Humor kacke findest, dann findest du den Film 1000%ig auch kacke. Ne? Wie bei den Tom-Gerhardt-Filmen halt so. Ja, wenn gut. Du da aber richtig abfeierst, ich kann mir auch vorstellen, dass es einen richtigen Kult von manchen Menschen dahinter gibt, die es richtig abfeiern, weil die diesen Humor gut finden. Ich persönlich cringe mir da ein zurecht und denk mir, oh Gott, bitte, wann hört das auf? Aber das gibt bestimmt genug Leute, die bei Helge Schneider denken und ich feiere das halt unfassbar einfach.
Aber es kommt, wie gesagt, auch immer drauf an, wie man aufgewachsen ist. Also, wenn du damals, irgendwie, wann kam Otto raus? 84, nichts anderes kanntest und hattest. So, und ja, das ja. Dein Peak of Comedy war in deinem Leben. Ja, dann verstehe ich, dass man dann auch noch 10 Jahre später sagt, ah, das finde ich ultra witzig. Mittlerweile kennen wir ja so viel und können auf so viel zurückgreifen einfach, dass das, glaube ich, nicht mehr ganz zeitgemäß ist für unsere Generation.
Ja, und damals auch der Sprung vom Fernsehen ins Kino ist natürlich auch nochmal, wenn du den Kollegen da im Fernsehen immer, also die Otto-Show zum Beispiel im Fernsehen, wo es ja auch Schallplatten am Ende von gab und sowas, die habe ich gefressen. Also liebe ich immer noch, da gibt es so viele geile Gags, die da einfach sind, wo er einfach da ne, seinen Auftritt hatte, die das einfach im Fernsehen ausgestrahlt hatten. Wie gesagt, die neuen Sachen kann ich nicht mehr so viel mit anfangen, so seit dem 2. 7-Zwerge-Film ist das bei mir eigentlich auch raus. Den ersten mochte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Aber ja, mein Gott, man wird halt älter. Und ich kann schon verstehen, wenn er sagt, okay, ich ruhe mich auf meinen Lorbeeren aus, hat er auch verdient, er hat genug gemacht, was großartig war. Und es muss ja auch nicht jedem gefallen am Ende, ne? Das ist es einfach.
Das stimmt, ja, das ist richtig.
Was hast du denn noch gesehen?
Ich habe so viel, das werde ich auf jeden Fall aufteilen, auch für die nächste Folge, weil das kann ich nicht alles erzählen. ja, also sonst, ne, dann mach nur ich hier Programm. Ich habe mir mal Glass Onion angeguckt.
Ah, fuck, ja, ich hab's geahnt, dass du ihn geguckt hast. Ich hab's noch nicht geschafft.
Sollen wir den schieben? Sollen wir den schieben für nächste
gerne,
Woche?
Gerne, okay. Gerne. Ich will den auf jeden Fall noch gucken, ja.
Okay, dann schieben wir den. Dann kann ich dir erzählen, ich habe den erfolgreichsten Film des letzten Jahres geguckt in Deutschland. Bei Cinema Strikes Back war deine Rangliste. Grüße gehen raus an die Kollegen.
Hallo.
Also in Deutschland der erfolgreichste Film des letzten Jahres. Und ich bin nicht drauf gekommen, als ich raten musste. Es war Minions 2.
Oh nein.
Und den habe ich mir angeguckt.
Wieso sind wir Deutschen so? Was ist
ja, aber es ist ein Familienfilm. Richtig? Also ich verstehe, dass Leute sagen, oder auch so typisch deutsch, so ja, komm, mit den Kids geht's irgendwie Samstagmittag ins Kino. Was guckt man? Die Minions, so.
Ja, okay, dann erzähl doch mal, wie hat dir der denn gefallen? Ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, also der ist ja insgesamt der 5. Film dieses Universums.
Ja.
Es gibt ja unverbesserlich 1-3 und die Minions 1 genau. Und jetzt kamen die Minions 2. Und ich fand die Minions 1 eigentlich witzig. Also ich genieße die immer in sehr kleinen Dosen, ja. Und dann.
Warte, du meinst, die Minions findest du witzig oder den ersten Film?
Sowohl als auch eigentlich. Also ich fand den ersten Minion-Film witzig.
Boah, ich fand den ja, okay. Ja,
weißt du, ich krieg nicht viel davon mit. Ich vermeide alles sonst im Internet, wo Minions drauf sind. Jegliche Memes, jegliche lustigen Clips oder so. Aber so dosiert in der Form finde ich die ganz witzig. So, weil die für mich so eine liebe Form von Humor haben. So ein bisschen wie Mr. Bean oder so, weißt du? Das tut keinem weh, es ist nicht irgendwie ficken, es ist nicht groß Pipi-Kaka, es ist einfach
Es ist nicht ficken.
Ey, guck mal, wie ein großer Teil der deutschen Comedy besteht aus Bumsen und so. Und das hast du da halt nicht, weißt du?
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich fand's sehr nett ausgedrückt.
Und deshalb fand ich die gut. Ich fand den zweiten auch ganz unterhaltsam, ich fand ihn aber nicht so gut wie den ersten. Also gerade gegen Ende, also das Ende fand ich ein bisschen komisch, weil es dann irgendwie so ein bisschen abstrakt wird. Es geht darum, dass Gru klein ist. Das war ja auch so ein bisschen der Ausblick beim ersten Minions-Film am Ende. Und ein Superschurke werden möchte mit seinen, keine Ahnung, wie alt der ist, 10, 12, irgendwie sowas, wahrscheinlich 10. Hm. Und dann gibt es so die, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die heißen, bösen 6 oder so. Und da wird ein Platz frei und da möchte er dann rein. Und dann entwickelt sich daraus eine Geschichte, dass er irgendwie versucht, als Kind ebenfalls so Superschurke zu werden. Und die Minions sind dann natürlich auch dabei und helfen ihm. Weil ein Charakter aus diesen bösen 6, schießt mich nicht, nagelt mich nicht drauf fest, wie die heißen, wurde betrogen und ist rausgeflogen. Und der wird synchronisiert, so ein alter, grantiger Typ, von Thomas Gottschalk. Fand ich ganz, ganz komisch, weil der war im Vorspann zu sehen. Ich dachte mir, warte mal, wen spricht der denn? Und dann war das der Typ tatsächlich. Ich hatte gegoogelt. Und ich finde, man merkt es eigentlich gar nicht so. Also, wenn du es nicht wüsstest, tut mir jetzt leid, dass ich das gesagt habe, dann wäre einem das auch, glaube ich, nicht so aufgefallen. Ich finde, er hat es ganz gut gemacht, dafür, dass er kein Synchronsprecher ist. Und ganz
Doch, ist ein klassischer Synchronsprecher. Der hat schon einige Filme synchronisiert, wie zum Beispiel Garfield und Garfield 2.
Stimmt, das hat er auch gemacht. Nein, aber, also, ja. Und du, ja. Also, was ich in Kombination mit Thomas Gottschalk im Kopf habe, ist immer dieses, ja, hier, meine liebe Michelle. Und da hat er halt normal geredet. Also, ich glaube, der kann auch anders, wenn er möchte. Ich habe ihn halt in Deutsch geguckt. Ich glaube, in Englisch ist er noch mal ein bisschen besser. Aber die Story war jetzt nicht unbedingt nötig für die Lore, weißt du? Also, es gab immer wieder Punkte, die aufgegriffen wurden. Wenn man die früheren Filme gesehen hat, war das cool zu sehen. Also zum Beispiel geht er in so ein Geheimversteck dieser Super 6-Schurken und da gibt's so einen, der baut so eine Erfindung gerade und das ist dieser alte Professor, der in den ursprünglichen Filmen bei ihm arbeitet und die ganzen Erfindungen macht. Also das war ganz cool zu sehen, so, diese Figur kommt eigentlich da und daher. Was ich ein bisschen blöd fand, war, dass am Ende gar nicht so viel anders war als am Anfang. Also die Ausgangssituation hatte sich nicht so groß verändert, dass man gesagt hat, okay, eigentlich war das jetzt nicht unbedingt notwendig, die Geschichte zu erzählen. Aber es war ganz nett.
Ja, also mein Problem mit dem ersten Teil, ich sag mal, ich bin eigentlich bei dir. Neben dem ganzen Scheiß, diesen Hype, der um die Minions da passiert, mochte ich die Minions eigentlich sehr gerne. Weil ich einfach unverbesserlich war, ein fantastischer Animationsfilm. Der in Teil 2 und 3 zwar jetzt nicht mehr ganz so stark war, aber hey, war okay, so, ne?
Ja.
Den Minions-Film selbst fand ich echt nicht gut, weil sich das die ganze Zeit nach einer sehr gezwungenen Geschichte angefühlt hat. Also, es hat sich nicht, also A, haben natürlich Elemente gefehlt. Ich einfach unverbesserlich funktioniert so gut, weil du drei Parteien hast. Du hast die Kids, du hast Gru und du hast die Minions. Mhm,
das stimmt,
ja. Die Kids sind ein großer
Vorteil für den Handlungsverlauf.
Richtig, genau. Und dieses Zusammenspiel und auch dieses ein Super-Schurke adoptiert drei Kinder, das ist halt eine Geschichte, die hat eine Essenz, die macht Spaß.
Ja, guck mal, bei den Minions ganz kurz, also diese Ursprungsgeschichte ist ja auch eine Geschichte, die darüber hinausgeht und so ein bisschen auch das Herz berührt, ne? Also dieses von zu Hause weg, keine genau. Eltern und dann baust du aber trotzdem so eine familiäre Bindung auf und schließt dann diese Waisenkinder ins Herz. Ist ja so eine schöne Geschichte erstmal auf dem Papier. Wovon man sich natürlich dann entfernt im Laufe der nächsten Filme, weil man merkt, okay, wir erzählen die Geschichte jetzt irgendwie weiter, damit wir mehr Filme machen können.
Richtig, und genau das hatte ich beim Minions-Film einfach, dass nur die Minions die ganze Zeit auf dem Bildschirm für mich sehr anstrengend sind. Mhm. Die Geschichte war, da dachte ich mir die ganze Zeit so, was ist das jetzt für eine Vorgeschichte? Das juckt mich halt einfach nicht.
Ja, dann wird der zweite Film dich noch weniger jucken.
Ja, genau. Weil, und guck mal,
das Schöne am ersten fand ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche,
ja, ja.
Dass du die Minions losgelöst von Gru hast, also quasi ein Prequel, und du dir denkst, okay, wie kommen die jetzt überhaupt zu ihm? Was ist davor passiert? Die sind ja nicht einfach so da plötzlich bei ihm gewesen. Und das hast du dann beim zweiten nicht mehr. Also diesen Spannungsbogen zu den Hauptfilmen, der ist jetzt nicht mehr so ganz gegeben.
Ich finde den Aufhänger vom zweiten Film, wie du ihn jetzt erklärt hast, aber irgendwie deutlich interessanter, weil mich juckt nicht, wo die Minions herkommen. Das sind irgendwelche gelben Eier, die da irgendwie plötzlich reden können. Es muss halt auch ein gewisses Mysterium geben. Es muss nicht immer jede Scheiße erklärt werden. Das ist genau der Punkt. Und das, was erklärt wurde, war halt Blödsinn aus meiner Sicht. Da interessiert es mich eher, wie ist Gru überhaupt in diese Superschurken-Geschichte gekommen. Das ist eine Geschichte,
ja, aber das wird dann
da
nicht,
hätte man ansetzen können.
Aber
es können,
wird nicht,
ne,
richtig erzählt. Also er ist am Anfang des Films schon böse. Also er möchte immer Schurke werden. Und dann ist es quasi wie so sein Sprungbrett. So, als würde da sich jemand hinstellen und sagen, hey, wir casten jetzt den neuen DSDS-Superstar. Und danach ist es halt auch wieder vorbei. Und er hat nicht viel gewonnen dadurch, weißt du?
Ja. Ja, das ist es halt. Also diese Spin-Offs habe ich auch letztens noch drüber nachgedacht, dass es wirklich aus meiner Sicht nicht viele Spin-Offs gibt, egal ob im Film- oder Serienbereich, die mich wirklich begeistert haben, weil ein Spin-off oft daher rührt, das ist eine IP, die viel Kohle eingebracht hat, die jetzt irgendwie noch zu Tode geprügelt werden muss. Und so hat sich's bei den Minions bei mir auch angefühlt. Also ich würde jetzt auch keinen weiteren Ich einfach unverbesserlich Film machen. Für mich ist das auch Ende. Also nochmal irgendwie was rauszuholen, würde das nicht besser machen. Und natürlich versuchen jetzt irgendwie für die, gerade auch für die Kids, ist es ein Kinderfilm, müssen wir auch einfach sagen, ne? Die Zielgruppe bin nicht ich. Ne? Also man kann aber trotzdem irgendwie einen gewissen Anspruch dann haben, gerade weil Illumination, wie wir es in der letzten Folge schon erzählt hatten, gerade einen krassen Sprung macht. Die fangen langsam, also die haben langsam angefangen und man fühlt jetzt, wie die aufblühen und wie die halt echt eine große Konkurrenz zu Disney und DreamWorks und Co. sind. Und da kann man schon mal ein bisschen kritischer gucken, weil man hätte auch einen geilen Minions-Film drehen können, wenn man sich jetzt nicht auf zwei Teile also das auf zwei Teile aufgeteilt hätte, sondern man überlegt hätte, okay, wie können wir einen geilen Minions-Film machen?
Ja, ich glaube, das war aber der Gedanke beim ersten und dann haben sie gemerkt, der war sehr erfolgreich und dann haben sie sich überlegt, wie können wir einen zweiten machen. Und vor allen Dingen, also ich fand die Minions immer, wie gesagt, witzig, ne? Aber im zweiten kommen die gar nicht so krass viel vor. Also diese Hauptgeschichte mit Klein Gru und diesen Superschurken da nimmt viel Raum ein. So dass die Minions immer nur so ein bisschen nebenbei sind. Und das fand ich dann auch nicht so ganz gelungen als Minions-Film, aber naja. Aber ist trotzdem unterhaltsam. Ey, wenn man die Minions mag, dann kann man sich den trotzdem angucken.
Kann man mal angucken, ne? Ich würde auf meinen schlechten Film noch mal in dem Hinsicht kurz eingehen.
Die Minions 2.
Also was heißt schlechten Film in Anführungszeichen, weil es gerade einfach passt zu der Thematik. Ich habe mir Strange World angeguckt.
Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Hast du auch gesehen?
Nee, aber ich bin sehr gespannt, was du sagst.
Ja, also wir hatten es ja, also Strange World ist ja wieder so eine Sache für sich. Disney hat das Marketing dafür meiner Meinung nach extrem verkackt.
Hat man auch gar nichts von mitbekommen. Liegt das daran, dass wir älter werden? Oder ich hatte das
Gefühl,
wenn irgendwie ein Disney-Film rauskam, wurde der krass beworben. Da war erstmal irgendwie alles voll Merchandise, weißt du hast es, und wenn es irgendwie an irgendwelchen Kirmesbuden waren, dass die Figur plötzlich da drauf gemalt waren. Aber ich fand, das letzte große Ding war so Elsa und Cars, oder?
Ja, also auch Encanto wurde nicht richtig beworben. Nee. Das Problem, ich versuche das jetzt einfach mal aus dem Stegreif zu analysieren, weil ich irgendwie mir vorstellen kann, dass es schon damit zu tun hat. Bevor ich jetzt gleich auf den Film eingehe, Disney selbst ist, glaube ich, und das ist das, was ich in Deutschland zumindest mitgekriegt habe, ob es jetzt weltweit der Fall ist, kann ich nicht sagen, aber gerade in Deutschland, die sind sehr im Clinch mit den Kinos. Mhm. Weil die Kinos es verständlicherweise nicht geil finden, dass Disney kurz nachdem der Film im Kino anläuft, das direkt auf Disney Plus ballert. Ja. Das ist auch aus meiner Sicht eine Sache, die sollte schleunigst überdacht werden, weil es halt. Und das fühle ich halt bei mir so. Warum soll ich ins Kino gehen, wenn ich den Film in zwei Wochen zu Hause gucken kann?
Ja,
genau, richtig.
Und das mache ich dann auch teilweise, weil Disney ja mehr ist als Strange World. Zum Beispiel alle Marvel-Filme. Ne?
Absolut.
Also Marvel ist für mich das Paradebeispiel von, ist nette Unterhaltung, aber kann ich auch zu Hause gucken.
Richtig. Und es wird auch darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich am Ende die Marvel-Filme hauptsächlich nur noch auf Disney Plus laufen. Gerade die bauen sich ja im Prinzip das Publikum gerade im Home-Entertainment auf. Mit den ganzen Serien, mit den Ablegern etc. pp. Die Leute konsumieren Marvel jetzt fast mehr zu Hause als im Kino. Mhm. Und das ist halt auch bei Disney so. Und ich kann mir dann vorstellen, dadurch, dass der Clinch kam, ich habe ja von ein, zwei Kollegen aus Kinos gehört, bei uns läuft der Film nicht.
Oh, okay.
Wir wehren uns dagegen. Wir lassen es sein. Wir lassen es sein, weil wir keinen Bock auf die Scheiße haben. Das sind alles nur Kosten. Wir stellen hier Werbung in unserem Kino auf für den Film. Es wird kaum einer kommen, aber die Leute wissen, dass der Film auf Disney Plus kommt. Also die stellen kostenlose Werbefläche bei sich im Kino auf. Und da kann ich natürlich auch verstehen, uff. Gleichermaßen kann man das dann aufs Marketing übertragen vielleicht einfach.
Ja, ganz kurz dazu, sie sagen, ich auch immer wieder gehört hatte, dass Disney auch sehr strikte Vorgaben an die Kinos hat.
Ja,
also der Film muss im größten Saal so und so oft, so und so lange laufen. Und quasi dann noch irgendwie Räume blocken, wo andere dann nicht laufen können, einfach nur damit Disney den größten, krassesten hat, was auch bei der finanziellen Situation der Kinos aktuell nicht unbedingt förderlich ist.
Absolut. Und dann, was ich halt beobachtet habe im Bereich Marketing, im Fernsehen liefen Spots erst, als es hieß, ab morgen auf Disney Plus.
Ah, okay.
Weil du merkst halt damit, wenn die Marketing im Fernsehen halt machen, dann holen sie sich neue Abonnenten ran, die auch langfristig bleiben. Wenn sie Werbung für den Kinostart machen, ist es voraussichtlich nicht so erfolgreich wie auf Disney Plus, und so war es jetzt auf Strange World auch irgendwie. Also man hat irgendwie bis zuletzt nichts davon mitgekriegt, und auf einmal einen Tag vor Weihnachten haben sie dann auf Disney Plus geballert, weil der im Kino auch nicht erfolgreich war, komischerweise. Ja. So, und jetzt der Übergang, warum war der nicht erfolgreich? Einerseits natürlich wegen dem Marketing, andererseits, weil der Film auch wirklich nicht gut ist. Also, tut mir leid, aber die Grundidee ist interessant. Ich finde die Optik ein bisschen okay, würde ich fast sagen.
Ich klebe mich gerade immer durch die Filmbilder, die hier so dargestellt werden.
Also die haben quasi so ein kurz auf die Story ganz kurz einzugehen, im Stil gehalten von so einem klassischen Abenteuerfilm, so aus den, weiß nicht, 40ern, 50ern, ne, mit diesem, der Held, der durch den Dschungel geht und Entdecker ist und so mit seinem Team, und jedes von den Teams so ein bisschen wie Atlantis, ich weiß nicht, ob du Atlantis gesehen hast damals, nur halt in so einem Indiana Jones-Style so ein bisschen. So, dann geht's dann darum, dass ein Vater mit seinem Sohn auf einer Abenteuertour ist, die suchen so eine gewisse Welt, die der Vater schon sein ganzes Leben lang sucht, etc., weil die halt auch noch nicht viel von der Welt entdeckt haben. Und der Sohn entdeckt dann eine gewisse Pflanzenart auf dieser Reise und sagt, das ist doch das, was unsere Zivilisation retten könnte. Wir brauchen keine neue Welt, wir können einfach damit arbeiten. Und der Vater sagt, nee, machen wir nicht. Und der Sohn sagt, okay, dann bleibe ich halt hier und behalte die Pflanzen ein. Der Vater reist dann quasi weiter, ist dann irgendwann verschwunden, kehrt nie wieder zurück. Und der Sohn hat mit diesen Pflanzen eine Energiequelle gefunden, wo die mit existieren können. Und dann kommt halt eins zum anderen und irgendwann.
Ey, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber es klingt jetzt nicht nach so einer klassischen Disney-Kinderfilmgeschichte.
Nee, ich habe mich auch oft einfach auch an Atlantis zurückerinnert, das, was wirklich ein besserer Aufhänger war, ein besseres Team. Also gerade, und das fand ich ganz, ganz, ganz schwierig, weil es bei so einem Film elementar ist, die Charaktere waren stinklangweilig. Mhm. Also da wurde halt wieder, und das ist ja auch richtig so, ich meine, wir hatten das Thema schon, dass du halt aus verschiedenen Kulturen verschiedene Charaktere hast, die eine gewisse Diversität allgemein an den Tag legen, halt wieder so eine aus meiner Sicht sehr unnötige Love Story, um zu zeigen, dass der Hauptcharakter homosexuell ist, ist okay, aber es ist immer so plakativ, dass das, was ich meine, das wird halt nicht so als das Normale hingestellt, sondern aha, er ist also schwul, weißt du, da so
ja, zumal, sowas. Und zumal, also ich finde Liebesgeschichten im Film generell immer störend, wenn die nicht zur Handlung beitragen. Also wenn sie nicht. Absolut,
genau das, ja.
Wenn sie keinen Impact auf die Handlung groß haben, sondern halt einfach nur um, ja, jetzt bringen wir noch Gefühl rein oder um zu strecken.
Genau. Und da fehlt Disney irgendwie so gefühlt das Feingefühl. Also die wollen es mit reinbringen jetzt scheinbar, Gott sei Dank, sag ich jetzt einfach mal, weil es echt Zeit wird. Aber irgendwie schaffen die es noch nicht, das irgendwie gut in die Story einzuarbeiten, dass es sich auch so anfühlt, als wäre es normal. So. Und so ist es einfach so immer irgendwie Thema bei einer Geschichte, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Weil wäre auch egal, wenn der Typ sich jetzt in Mädchen verliebt hätte, wäre mir auch scheißegal gewesen. Also es ist halt einfach ein unnötiges Element, wo ich mir denke, so, das könnt ihr besser. Und wie gesagt, die Charaktere aber auch als solches haben keinen Charakter. Mir ist kein einziger Charakter im Kopf geblieben von denen, außer vielleicht der Vater, der ein bisschen bekloppt ist, ne? Dieser bekloppte Abenteurer bleibt dir halt schon im Kopf, aber alle anderen sind so, ja, die Side-Charaktere, die konnte Disney auch deutlich besser, ne? Also, weiß ich nicht, wie Olaf bei Frozen oder so. Ja. Halt so Sachen, wo du nachher Merch einfach von kaufst, natürlich. So, und das ist es halt, ne? Es ist einfach ein extrem mittelmäßiger Animationsfilm und ja, schwierig. Schade. Einfach schade. Also,
ist jetzt auch kein richtiger Film zum Renten, ist halt einfach nur schade.
Ja, ist schon, wie gesagt, ich bin halt enttäuscht, weil ich mich jedes Jahr auf die Disney-Filme freue und ich auch gespannt sehe, wo sich das Ganze hinentwickelt. Ich meine, Disney ist ja nicht immer gleich Disney, da sitzen immer wieder andere Leute hinter, etc. pp. Aber
naja, aber irgendwer wird ja schon da die Entscheidung treffen, nehmen wir das jetzt oder nicht, oder?
Ja.
Also da muss ja irgendwer die Hand drüber haben. Naja,
schauen wir
mal. Dann werde ich einfach noch mal einen guten Diversitätsfilm einschieben, den ich gesehen hatte.
Sehr gut.
Kleiner Film hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Aber, warte, ich muss mal kurz gucken. Der heißt Ein Dorf sieht schwarz.
Ein Dorf sieht schwarz?
Genau. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den...
warte. Sieht...
So wurde mir zumindest... Ja, genau.
Ein französischer Film?
Genau. Ein Dorf sieht schwarz auf Deutsch. Auf Englisch heißt er, glaube ich, African Doctor oder so stand da irgendwie. Es geht um einen Mann, aus, hier steht mit kongolesischer Abstammung, der in Frankreich Medizin studiert hat. Und damit er da bleiben kann und die französische Staatsbürgerschaft bekommt, seine ganze Familie holen kann, nimmt er eine Stelle als Arzt an in einem kleinen französischen Provinzdorf. Und dieses Dorf, ich weiß gar nicht, wann das spielt, irgendwie 60er Jahre oder sowas, hat davor offensichtlich noch nie einen Schwarzen gesehen. Und dann geht es um die großen und kleinen Auseinandersetzungen, die er und seine Familie dann da haben werden. Vor allen Dingen in diese Diskrepanz zwischen, ja, irgendwie ist er so anders als wir vertrauen ihm nicht ganz, aber er ist ja eigentlich Arzt, so, ne? Er hat eine hohe Bildung, er hat einen hohen sozialen Stand, eigentlich vertrauen die Menschen ihm, aber irgendwie halt nicht aufgrund seiner Hautfarbe. Und wie sich die ganze Geschichte dann entwickelt, sehr schön gemacht, weil es auf einer wahren Begebenheit beruht. Also nicht einfach so, sondern ja, der Sohn dieses Mannes, der auch im Film vorkommt, als kleiner Junge, hat, glaube ich, am Drehbuch mitgearbeitet. Und ja, hat mich, also war jetzt kein, ne, das ist der absolute, heftigste Film aller Zeiten, aber es war eine schöne französische Komödie.
Schön aber gemacht. Es war eine Komödie tatsächlich, also genau. Eher was zum Lachen.
Genau, genau. Ja. Okay. Also es ist als Komödiendrama beschrieben, also so halb-halb natürlich, weil es auch sehr viele Momente gibt, die dann nicht ganz so lustig sind. Aber ja, so schön französisch gemacht, irgendwie mit Gefühl, weißt du, dass du sagst, okay, das ist mit Stil, das spricht dich irgendwie im Herzen auch so ein bisschen an und es bewegt dich auch. Und das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
Interessant, habe ich noch nie von gehört, von dem Film tatsächlich. Ich gucke hier gerade auch so ein bisschen drüber.
Kannte ich auch vorher nicht tatsächlich.
Ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Ich weiß nicht, muss ich mir vielleicht mal reinziehen irgendwann.
So, und da habe ich mich wieder geärgert im Vergleich zu deutschen Komödien, dass die es nicht hinbekommen, so ein Thema oder überhaupt viele Themen vernünftig aufzuarbeiten. Ne? Und das ist, muss man sagen, schon ein schwieriges Thema. Ne? Das vernünftig umzusetzen, klar ist in Frankreich irgendwie diese Schwarz-Weiß-Gesellschaftsunterschiede noch mal ein bisschen ausgeprägter, weil die auch noch eine längere Kolonialgeschichte haben als Deutschland. Aber also in Deutschland hatten wir ja, glaube ich, mal den Film, wie hieß er denn? Willkommen bei den Hartmanns oder so. Das war ja auch dieses, irgendwie ein Flüchtling kommt nach Deutschland. Es war ja völlig bescheuert, weil dann diese Elias Mbarek Love Story mit Paulina Ruzynski noch eingeschoben wurde, wo du dir denkst, so, ey, wer schreibt das ins Drehbuch? Und hier hast du einfach ein vernünftiges, sauberes Drehbuch über diese Geschichte. Und jeder Charakter ist auch so ein bisschen anders, weißt du? Dann hast du nicht so klischeebehaftete Rollen, sondern irgendwie das Mädchen, also seine Tochter, spielt wahnsinnig gerne und gut Fußball, aber findet halt keinen Anschluss, weil die Jungs in ihrer Klasse sagen, du bist ja ein Mädchen, geh mal weg, mit dir spielen wir nicht. Und dann kann Integration auch irgendwie darüber funktionieren. Und finde ich immer ganz schön, wenn man nicht so sehr klischeebehaftet arbeitet, sondern ja, Rollen auch so ein bisschen unkonventionell schreibt.
Ja, ich denke halt, in Deutschland ist so ein bisschen das Problem, dass die Leute halt auf diese Elias Mbarek Love Story Scheiße halt auch einfach abfahren.
Ja, aber dann brauchst du halt nicht so einen Film machen, weißt du, dann mach halt.
Nee, genau. Der Sinn dahinter, also dieses, die Thematik ist am Ende nur der Aufhänger in deutschen Filmen. Und wird dann quasi gefüllt mit der üblichen Til Schweiger Scheiße, die wir sonst so
genau,
sehen.
Genau, richtig, ja.
Und das ist halt in anderen Ländern, ist auch einfach das, ich sag mal nicht das Gemüt, aber so die Mentalität anders, über solche Themen zu sprechen. Ich habe auch einfach oft das Gefühl, also nehmen wir jetzt mal so einen Ricky Gervais, ne? Mhm. Der mit seinem Humor, der wird in Deutschland so dermaßen anecken an so vielen Stellen, weil der halt einfach, also der beleidigt halt einfach jeden. Der ist ihm scheißegal, ob das jetzt, aus welcher Ecke du kommst, welche Krankheit du hast, welche Interessen, welche Sexualität, welche Herkunft, whatever. Der beleidigt einfach alle und sagt halt, genau so muss Comedy sein. Sehe ich eigentlich genauso, weil irgendjemand auszugrenzen im Comedy ist halt genau das, was es am Ende ist, ausgrenzen. Natürlich sich nur auf einen Bereich zu fokussieren, ist dann vielleicht doch ein bisschen schwierig. Aber sowas finde ich schon eine interessante Sache, dass genau so eine Thematik dann als Komödie auch verfasst wird, um den Leuten vielleicht das Thema näher zu bringen, weil ein Drama, das ist meistens sehr schwer, das beschäftigt dich viel zu sehr, das verdrängst du vielleicht auch, aber eine Komödie ist halt eine leichte Kost, die du aufnimmst und dich trotzdem an dieses Thema ranführt.
Ja, also es ist natürlich auch ein Thema, was als Komödie durchaus funktioniert, weil sehr viele absurde Momente einfach auch stattfinden. Ne? Dann ist vor allen Dingen diese dümmliche ländliche Bevölkerung der Auslöser solcher Witze, ne?
Ja,
weil die sich einfach auch dumm verhalten dann teilweise. Du hast ja aber auch ernste Filme so wie Green Book, wo diese Schwarz-Weiß-Thematik nicht so funny ist und dann ist es halt einfach nur ein Drama, ne? Wenn Erwachsene plötzlich auch Gewalt erleben oder sowas. Das hat's jetzt hier natürlich
nicht. Es ist ja auch beides, wichtig, ne? Also sind beide Themen wichtig. Aber ich denke, mit Humor erreichst du nochmal einen Mensch auf eine ganz andere Ebene. Zum Beispiel, ganz blödes Beispiel. Ich habe vorhin auf Twitter mal wieder einen von, ich weiß nicht, ob du diese Plakate kennst, von diesem Beerdigungsinstitut, das ja wirklich mit brutal schwarzem Humor öffentlich Werbung fürs Beerdigungsinstitut macht und da, stand einfach groß drauf, Homöopathie hat uns gerettet. Und dann ist eine Frau drauf mit dem Untertitel, was weiß ich, Sandra 32 führt jetzt ein erfolgreiches Beerdigungsinstitut.
Ja.
Du kannst mit Humor Themen ansprechen, die andere vielleicht einfach, wo sie sich die Finger in die Ohren stecken und sagen, lalalala. Mhm. Aber wenn du mit Humor rangehst, erreichst du die Leute vielleicht anders. Und deswegen sind solche Filme, schade, dass es so in Deutschland nicht mehr gibt, ne, muss man auch einfach sagen.
Ja, die Franzosen können das irgendwie ein bisschen besser oder haben mehr Feingefühl oder kriegen es halt irgendwie hin, dass solche Filme auch bezuschusst und realisiert werden.
Das kann sein, dass einfach da mehr Vertrauen in die Filmemacher gelegt wird und in Deutschland hat einfach gesagt, wir befördern lieber zum 2000. Mal eine Romantikkomödie von irgendeinem Dulli.
Richtig.
Naja, mal gucken.
Ja, das dazu. kleiner Tipp nochmal, falls euch der...
Wie hieß der Film nochmal, um das nochmal...
Ein Dorf sieht schwarz.
Ein Dorf sieht schwarz,
ja.
Dass ihr das nochmal gehört habt.
Gut. Ich glaube, wir können zu unserer allseits beliebten Kategorie kommen, die sich hier durch diesen Podcast zieht, oder?
Ja, ich denke auch. Ich bin wirklich gespannt.
Ich bin auch gespannt. Kommen wir jetzt zu, wir haben gar keinen Namen, ne?
Wie keinen Namen?
Dieser Kategorie. Die besten
Filme. Das ist der Aufhänger von dem Podcast.
Jemals, aller Zeiten, die es jemals gab, auf IMDb.
Auf IMDb auch, ja.
Gut, dass du es nochmal sagst. Wir sind mittlerweile angekommen, Freunde, bei
Platz Nummer 59, Boulevard der Dämmerung aus dem Jahr 1950 von Billy Wilder.
59th Place, Sunset Boulevard from the year 1950. And the director is Billy Wilder.
Ich finde, Sunset Boulevard ist ein viel schönerer Titel als Boulevard der Dämmerung.
Absolut. Da haben sie sich wieder richtig reingeschissen mit ihren deutschen Kackübersetzungen. Ja. Boulevard der Dämmerung, ey, das kannst du
hab ich auch überhaupt nicht verstanden. Dieser Sunset.
Was soll das überhaupt heißen? Was hat das mit dem Film zu tun
einfach? Ich glaube, sie sagen es am Anfang einmal, aber dieser Sunset Boulevard ist ja so prägend für Hollywood und diesen ganzen Film und dann benennst du es einfach um. als ob man mit Boulevard der Dämmerung mehr Informationen hat, die dich mehr ansprechen.
Naja, also ich stelle mir das halt so vor, du sitzt in den 50er Jahren in so einem Büro, dann kommt da eine Liste, so, das sind die Kinostarts für dieses Jahr, 30 Filme, Sunset Boulevard, ja, Boulevard der Dämmerung, Singing in the Rain, ja, du sollst mein Zuckerstück sein oder was auch immer, das ist ja egal, du weißt ja nicht, was das für Filme sind, du siehst den Titel und denkst, ja, müssen wir irgendwie auf Deutsch übersetzen,
ist aber es ist egal. Wahrscheinlich wirklich irgendwie übersetzt, ne? Also Sunset, was jetzt,
Boulevard der Dämmerung?
Nein, Sunset, Dämmerung.
Jo, du hast recht, das ist ja 1:1. Kacke übersetzt einfach, ne?
Also so ganz komisch um zwei Ecken, aber es wird ja völlig außer Acht gelassen, dass es halt diese berühmte Straße, das ist ja wie wenn du Wall Street mit Straße der Wand übersetzt oder sowas.
Das Straße der Wand oder Königsallee mit Street of Kings.
Ja, also
großartig. Also da auf jeden Fall wieder, was soll man dazu sagen? Aber also ich muss wirklich sagen, Beschreibung da. Mach mal.
Also, ein heruntergekommener Drehbuchautor schreibt für einen frühen Stummfilmstar, der von der Leinwand Hollywoods verschwunden ist, ein Drehbuch.
Mhm.
Ja. Ich fand witzig, weil im Vorhinein wir natürlich darüber gesprochen haben, wo kann man den gucken. Und der einzige Weg gerade ist, den auf Paramount Plus zu gucken.
Ja, yes. Noch ein Streaming-Dienst.
Jawolle.
Yes.
Und du mir dankenderweise deine Zugangsdaten gegeben hattest. Vielen Dank.
Kein Problem.
Gerne. Und ich fand es sehr witzig, weil das erste Mal war, dass ich mir Paramount Plus installiert habe, einen Film da geguckt habe und Paramount einen nicht unwesentlichen Teil dieses Films einnimmt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was ist das für ein Meta-Joke?
Das ist auch sehr überraschend gewesen für mich.
Ja.
weil die jetzt auch nicht unbedingt gut dabei wegkommen, muss man auch ehrlich sagen.
Nee, das stimmt. Also der Film ist sehr selbstreferenziell und sehr selbstironisch gegenüber dieser ganzen Hollywood-Welt. Ne? Also spielt sich alles in dieser Welt ab, dieser ehemalige Filmstar, der nicht sich eingestehen möchte, dass sie jetzt nicht mehr der große Weltstar ist, der sie früher mal war, weil sich die Technologie auch geändert hat und diese Filmstudios sich auch geändert haben und sie so ein bisschen abgeschrieben ist. Und immer wieder kommt Paramount vor. Sehr, sehr schön.
Ja, gerade auch diese, also Paramount kommt am schlechtesten aus meiner Sicht weg im Thema mit dem Drehbuchautor, weil der ja immer wieder Dinge pitcht und die immer wieder abgelehnt werden, weil Paramount da einfach keinen Bock drauf hat und die immer wieder dieselbe Scheiße produzieren wollen.
Also ich fand fürs Jahr 1950 war der sehr innovativ und sehr meta, weil ja irgendjemand, also der das Drehbuch geschrieben hat, dieses Buch geschrieben hat und bei Paramount eingereicht hat, die das gelesen haben und sich gedacht haben, ja, okay, das machen wir stattdessen. Und das finde ich, glaube ich, aus Drehbuchautorensicht ist es schon ein guter Joke.
Ich muss mal gerade gucken. Es könnte man relativ einfach erklären, indem, ich vermute, es hat einfach mit Billy Wilder als solches zu tun.
Ja.
Weil der schon eine krasse Karriere da wohl hinter sich hat. Also wenn man mal guckt, der macht seit den 30er Jahren, schreibt er Drehbücher.
Ja.
In den 50ern wird er wahrscheinlich schon ein gewisses Bein da bei Paramount in der Tür gehabt haben. Vielleicht ist es dann auch, ne, wenn dann, ja komm hier, ich hab jetzt so ein Drehbuch geschrieben, hab Paramount ein bisschen hops genommen, weißt du, dann nach dem Motto, aber ich meine, er hat es nicht alleine geschrieben.
Ich hatte ein paar Funfacts auch dazu gelesen und es wurde auch gesagt, dass dieses Drehbuch ja nicht so ganz ohne ist. Also gerade auch für die, also zum einen wegen der Paramount-Sache, dass die nicht unbedingt gut wegkommen oder Filmstudios generell und zum anderen, dass Sachen auch vorkommen, die 1950 jetzt vielleicht noch nicht so angemessen waren. Was dazu geführt hat, dass die Drehbuchschreiber, also Billy Wilder hat ja mitgeschrieben, ich glaube, A Can of Beans oder so, den Titel ursprünglich genannt hatten als Arbeitstitel, damit es möglichst unauffällig wirkt, damit da keiner genauer drauf guckt und immer nur Teile an das Studio geschickt haben, also immer nur ein paar Seiten, man nicht die ganze Story irgendwie verrät und da irgendwie drumherum kommt, da irgendwas ändern zu müssen.
Ja, aber ansonsten, also es war für mich der erste Billy Wilder-Film. Ich weiß nicht, wenn ihr Billy Wilder nicht kennt, der hat in späteren Jahren hat er auch mit Marilyn Monroe zum Beispiel sehr viel zusammengearbeitet. Also manche mögen es heißen, sowas hat er, glaube ich, gedreht. Aber ich habe da nie einen Zugang zu gehabt, weil Romantikkomödien, ich meine, Sunset Boulevard ist jetzt keine, wobei, also irgendwie, ist jetzt schwierig zu definieren, es geht in die Richtung Romantikkomödie, hätte ich deutlich mehr erwartet. Ich habe auf jeden Fall was komplett anderes erwartet, als ich den Film angemacht habe. Was soll man zu dem Film sagen?
Also ich muss sagen, ich fand ihn erstaunlich modern. Also klar, die Machart ist manchmal durch das Schwarz-Weiße und ältere Filme haben jetzt nicht ganz so ein hohes Tempo irgendwie, aber er fühlte sich sehr frisch an. Er hat sich nicht wie 1950 unbedingt angefühlt. Und bis auf das Ende fand ich ihn auch sehr unterhaltsam. Also
echt?
Ja, ich fand ihn echt unterhaltsam. Im Vergleich zum Beispiel zu Casablanca, der sehr schwer war, der sehr langatmig war, wo du diese triefende Liebesgeschichte drin hattest, fand ich den eigentlich sehr unterhaltsam. Vielleicht auch, weil ich dieses Filme über Filme auch mag, was ja in Hollywood auch immer, oder bei den Oscars zum Beispiel sehr beliebt ist. Der hat ja auch 3 Oscars gewonnen. Ich fand am Ende.
Der hat 3 Oscars gewonnen.
Ja. Tatsächlich, ja. Warte, für bestes Drehbuch, bestes Set und beste Musik. Ich fand aber das Ende nicht ganz so. Das war nicht meins, weil dann ging es halt wieder genau um diese Liebessachen und fühlt er sich jetzt dahin gezogen oder wie wird es nur werden? Das war dann so ein bisschen, ach. Aber mit diesen ganzen Hintergründen, die du dazu hast, ne, mit dieser Paramount im Film und vor allen Dingen die Hauptrolle, das fand ich auch sehr, sehr schön. Also die wurde ja gespielt von Gloria Swanson. Die ja ebenfalls ein Stummfilmstar war. Ne? Also genau die Rolle, die sie spielt in dem Film, hat sie eigentlich gelebt. Sie war unfassbar berühmt damals und als der Tonfilm dann kam, wurde sie irgendwie so ein bisschen abgeschrieben. Und sie hatte auch gar nicht mehr damit gerechnet, weiter Filme zu produzieren, bis dann die Anfrage für diesen Film kam. Und das war dann so ein bisschen die Rolle ihres Lebens. Und genau die hat sie dann da auch gespielt. Fand ich sehr, sehr schön, dass sich das dann da so ein bisschen geschlossen hat. Fun Fact war zum Beispiel auch, den sie irgendwie, oder den ich gelesen hatte, dass die ursprünglich viele oder ein paar andere Schauspielerinnen angefragt hatten und überlegt hatten, die aber abgelehnt hatten und sie die Gloria Swanson nicht angefragt hatten, weil die gedacht haben, die sagt eh ab. Ja, das ist, die ist so ungreifbar und viel zu hoch, die wird niemals diese Rolle spielen. Und genau das hat sie dann doch gemacht. Und ich fand auch die Figur schön geschrieben. Also nicht dieses klassische, ja, man findet die doof oder man findet die richtig cool, sondern ich fand, es gab Momente, da hat das immer gewechselt bei mir. Ja, mal hatte ich Mitleid mit der und mal fand ich die richtig ätzend. Und ich glaube, das macht auch eine ganz gute Figur aus, dass man manchmal gar nicht genau weiß, wie man die eigentlich finden soll.
Ja, also ich habe ein gewisses Problem mit dem Film. Also grundlegend muss ich sagen, also es war jetzt keine Vollkatastrophe, braucht man nicht
drüber reden. Also wie gesagt, im Vergleich zu Casablanca.
Ja, weiß ich nicht.
Nein, fandst du echt? Okay.
Also fast gleichwertig ist es so für mich. Mein Problem mit dem Film ist einfach, dass sich das für mich die ganze Zeit so ein bisschen wie eine Soap Opera angefühlt hat. Also der Film startet mit einer sehr klaren Story-Definition, wo der Film hin möchte. Ich spoiler mal jetzt nicht. Aber in der ersten Szene sieht man eigentlich direkt, okay, ja, da passiert noch was, ja, ja, im Laufe des Films. Und das hat eine gewisse Erwartungshaltung bei mir aufgebaut. Und über diese 1 Stunde, 50 Minuten, die der Film läuft, also meiner Meinung nach hätte man locker eine halbe Stunde komplett wegschneiden können.
Ja, das meine ich auch.
Weil sich die Story sehr schnell einfach in einer gewissen Nichtigkeit verläuft. Also es wiederholt sich sehr viel. Es sind viele Dinge da, die einfach aus meiner Sicht nicht relevant waren und die das Ganze nur wie Kaugummi in die Länge gezogen haben.
Und der geht keine 2 Stunden, ne, muss man dazu sagen.
Genau, also er geht keine 2 Stunden, aber er hat sich länger angefühlt als das. Gerade weil er sehr langsam erzählt. Sehr, sehr langsam. Also ich sag mal, du hast halt bestimmte Punkte im Film, die halt die Story vorantreiben. Und zwischen den Punkten passiert immer sehr viel nichts. oder Dialoge, die zu nichts führen. Wo man einfach sagt, okay, dieser Dialog soll jetzt die Beziehung zwischen den beiden genauer darstellen. Aber genau das, was da gerade erzählt wird, weiß ich doch schon. Also ich weiß, wie die zueinander stehen. Warum wiederholst du das jetzt nochmal? Mhm. Deswegen, ich persönlich hätte jetzt nicht erwartet, dass fürs Drehbuch ein Oscar da gedroppt wurde, weil ich persönlich, das ist etwas an einem Film, was ich halt nicht so gerne mag, dass du Dinge erzählst, die und das ist jetzt total zweischneidiges Schwert, weil ich mag halt schon, eigentlich mag ich solche Szenen, wo nichts passiert, wo du halt mehr auf die Optik gehst, ne, wie bei Italo-Western, wo halt wirklich nur die Situation eingefangen wird, verschiedene Kameraperspektiven, verschiedene Details, oder wie bei Tarantino sehr viele Dialoge, die ins Nichts führen. Aber hier war es einfach so, wie so eine Soap-Opera hat man versucht, diese Beziehung immer und immer genauer auszuführen zwischen zwischen diesem Stummfilmstar und dem Drehbuchautor. Und es ist einfach selten etwas passiert, was in irgendeiner Weise mich interessiert hätte. Und dafür ist dann das Ende dann plötzlich gewesen. So.
Ja, ich glaube, es war ein bisschen der Zeit geschuldet. Also im Vergleich zu
natürlich,
zu damals. Also, ne, wir können ja jetzt auf 70 Jahre Filmgeschichte zurückblicken bis dahin. Ich glaube, damals war das einfach noch nicht so, dass du so viel hattest.
Ist auch okay. Ist auch okay. Ich meine, wir haben ja auch schon andere Filme aus der Zeit gesehen. Alleine Chaplin mit dem, ne, wir hatten einen Stummfilm Chaplin. Und der hat mich mehr begeistert auf die Distanz, weil er einfach unterhalten hat in der Zeit. Aber das ist, wie gesagt, dieses Soap-Opera-Aspekt, dass halt sehr lange Dialoge über sehr tiefgründige Gespräche, ach, die Liebe und dies und das, das sind Dinge, die interessieren mich einfach nicht. Das ist halt diese Romantik. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Mensch für solche romantischen Filme,
sage ich jetzt einfach mal. Aber habe ich trotzdem gar nicht so empfunden, dass so viel Unnötiges drin vorkam. Weißt du, oder dass ja gut, das Liebesthema war schon präsent, aber es war auch immer so ein bisschen ambivalent. Ja. Also ich fand zum Beispiel, dass man nie wusste, wo geht's jetzt eigentlich hin. Also es war nicht so richtig klar. Aber ich verstehe, dass du das so ein bisschen als Soap deutest.
Ja, also für mich war es eigentlich relativ klar, wo es hingeht. Zwischendurch diese Geschichte, wo sie dann wirklich in den Paramount Studios auch wirklich sind, hat für mich nochmal so einen kleinen Aufschwung gegeben. Ja, genau. Aber das war ja auch relativ schnell wieder vorbei, als dann wieder zurück in dieses übliche Schema gefallen ist. Also ist jetzt kein Film, den ich irgendjemandem empfehlen würde, wenn es darum geht, guck dir mal den Film an, um zu sehen, wie man guten alten oder guten Film aus den 50ern dreht. Ich weiß nicht. Also mich hat der absolut gar nicht abgeholt.
Ach, krass, okay.
Ich fand auch Gloria Swanson, ich meine, ja, sie war ein Stummfilmstar, aber bei der Rolle, die sie gespielt hätte, hätte man sie, wie soll ich das erklären? Du hast ja zwei verschiedene Charaktere. Du hast ja einmal den privaten Star und einmal den Filmstar, wie er in sich in der Öffentlichkeit gibt. Und sie hat diesen Charakter so gespielt, die ganze Zeit gleich gespielt. Mhm. Also du hast halt nicht in hinter ihre Fassade blicken können, sondern und da konnte ich halt nie einschätzen, ist es jetzt die Schauspielerin, die völlig overacted die ganze Zeit? Ist es Absicht, weil sie ja auch den Stummfilmstar spielt und sie eine Diva irgendwie darstellen möchte? Aber irgendwie war mir das auch irgendwie irgendwann zu anstrengend.
Aber ich glaube, das war eben die Rolle, dass sie das gar nicht unterschieden hat, weil sie im Laufe ihrer Zeit als absolute Diva und Filmstar dazu geworden ist. Also, dass man
natürlich, klar, das ist ja auch in Ordnung, aber wie gesagt, den Teil fand ich sehr anstrengend, weil es halt, ne, gerade diese ganzen Dialoge, das, was ich meinte, das, was wie Kaugummi zieht, war sie halt immer die Drama-Queen und immer dramatisch und weiß der Geier was. Also, wie gesagt, mich hat der Film leider überhaupt nicht abgeholt, ne? So gar nicht. Das
ja, gut, schwierig. Ich fand ihn schön, weil das zum Beispiel, also aus meiner Sicht war das quasi eine Parodie auf diese ganzen Diven, ja. Also man hat diese Figur so geschrieben, nicht weil man jetzt sagt, das ist so eine geile Figur, sondern weil es wirklich diese Art Schauspieler und Schauspielerinnen gibt, die genau da in ihren großen Villen saßen und dachten, ah, sie sind immer noch, wer weiß was, und man sich da so einen kleinen Spaß draus erlaubt hat, so eine Figur dann in diese Geschichte einzubauen. Und das fand ich unterhaltsam, diese Meta-Ebene.
Ja, für mich war es halt wenig, also da ist halt auch einfach wenig Humor in dem Film. Jeder Charakter nimmt sich unfassbar ernst. Also egal, ob das jetzt der Butler ist oder der Autor oder
fandst du, der halt Autor selbst nimmt sich ernst? Ich fand, er hat alles immer zu locker gemacht.
Ja, ich weiß nicht. Also der hat sich immer sehr, sehr ernst genommen und dann auch oft im Charakter gebrochen. Also nicht übergeben, sondern er hat seine eigenen, wie heißt das?
Prinzipien?
Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, seine eigenen Prinzipien teilweise über Bord geworfen. Also zum Beispiel zum Ende hin, warum es auch immer eine Love Story geben muss zwischen einer verheirateten Person.
Ja, gut, und Typen. Das war unnötig.
Also es ist halt auch immer dieses, oh, ich liebe dich nicht, ah doch, ich liebe dich, aber du bist, nein, ich kann dich nicht lieben und dann bricht er halt irgendwie von jetzt auf gleich mit seinen eigenen Prinzipien und also ich weiß auch nicht, also das ist nicht meins, ganz ehrlich nicht. Da kann ich mich nicht reinfühlen irgendwie. Ja, deswegen, ich bin gespannt, ob wir noch mal einen Billy Wilder Film sehen, ob man dasselbe Schema vielleicht noch mal irgendwie fühlt, dass es vielleicht einfach seine Art ist, Filme zu drehen. Wir werden sehen, aus meiner Sicht.
Ja.
Also
dann können wir festhalten, ich fand ihn eigentlich unterhaltsam, du gar nicht. Das klingt ja wirklich, als wäre er bei dir auf einer Stufe mit Casablanca.
Naja, nicht ganz so krass. Also ich sag mal schon nah dran, aber auf eine andere Art und Weise, weil Casablanca war ja krank schnulzig, also wirklich schnulzig. Das hat der Film natürlich jetzt nicht, aber es wird versucht irgendwie, also ich sag mal, diese Gloria Swanson, sag ich jetzt einfach mal, die versucht ja in ihrem Charakter schon schnulzig zu werden, aber sie schafft's nicht. Und das ist ja, diese Anleihen sind halt schon immer da. Und das führt einfach zu nix. Also irgendwie führte der Film für mich zu keinem Punkt, außer zum Finale. Und das hätte man auch eine halbe Stunde früher schaffen können, aus meiner Sicht. Aber gut.
Na gut. Ja, trotzdem lest euch vielleicht, falls ihr den Film dann irgendwann geguckt habt, mal die Trivias durch. Das gibt noch mal
auf jeden Fall, ne, das sowieso.
Ja, also das dazu. Ich bin gespannt, was wir dann über die nächsten Filme sagen werden. Der nächste sieht auch schon wieder.
Ja, es wird kein Zuckerschlecken für mich, die nächste Zeit. Nee. Aber
es wäre ja auch langweilig, zum Beispiel, wenn wir jetzt immer einer Meinung wären. Von daher können wir das aber.
Ja, eben. Das ist ja auch gut, dass du eine andere Meinung hast als ich, weil, wie gesagt, es ist ja immer auch sehr subjektiv alles. Der Film scheint ja aus gutem Grund ein Klassiker zu sein. Irgendwas scheint er in den Leuten ja ausgelöst zu haben, auch dass er 3 Oscars gewonnen hat etc. Auch wenn ich, und das muss ich auch nochmal sagen, gerade wegen dem Kommentar unter unserem letzten Post, wo sich beschwert wurde, dass ich finde, dass die Herr der Ringe nicht alle 3 Teile in die Top 20 sollen, weil die haben ja so viele Oscars gewonnen. Die Oscars sind für mich kein Punkt, der beweist, dass ein Film gut ist. Mhm. Und da gibt's genug Beispiele, die das belegen. Die Oscars sollten das widerspiegeln, den Zeitgeist widerspiegeln aus meiner Sicht. Also die Filme, die da ausgezeichnet werden, waren halt in der Zeit prägend einfach. Und Herr der Ringe, klar, Herr der Ringe ist super prägend, aber trotzdem ändert das nichts daran, auch so, wenn er 100 Oscars gewonnen hat, dass man nicht 3 Teile, das funktioniert als Trilogie sehr gut. Und so ist es jetzt hier halt auch. Also nur weil er 3 Oscars gewonnen hat, muss er jetzt auf die Liste, weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Aber gut, haben wir mal gesehen. Sunset Boulevard ist, glaube ich, jedem schon mal irgendwie vom Namen her über den Weg gelaufen.
Ja.
Auch wenn keiner so recht wusste, was das ist, vermutlich. Inklusive mir.
Jetzt wissen wir es.
Aber ich werde auf jeden Fall mal, wenn ich mal noch mal in Hollywood bin, laufe ich die Straße lang und denke an diesen Film.
Dann denkst einfach du an die Norma.
Ja, genau.
Ach, das wird toll. Ah, ich freue mich drauf. Vielleicht müssen wir zusammen einfach mal nach Hollywood fahren.
Da wäre ich dabei. Ey, dann nehmen wir einen Podcast auf, während wir über die Walk of Fame laufen. Was hältst du davon? Ich glaube,
das wird so scheiße werden, ne?
Bitte lass das mal machen. Das stelle ich mir schon geil vor, wenn wir da, ach so, ja, wir stehen jetzt hier auf dem Stern von, ach, was haben wir hier? Charlie Chaplin. Super geil. Ja, was haben wir denn da so? Fände ich schon witzig.
Und dann irgendwelche Elvis-Imitatoren, die dann für $40 ein Foto mit dir machen.
Ich möchte gerne jemanden im Transformers-Kostüm auf dem Foto. Kleiner Funfact noch nebenbei, das ist der erste Buster Keaton-Film, den wir auf der Liste haben, ne? Ein Anführungszeichen, weil Buster Keaton ist immerhin in dem Film drin.
Wo?
Der spielt, glaube ich, sogar sich selber. Ich glaube, der ist einer aus der Runde, wo die Karten mitspielt. Total verbrannt einfach. Der sitzt da nur.
Warte mal. Buster Keaton?
Ich meine ich zumindest, dass er einer davon. Ja, genau. Buster Keaton, der ist auf jeden Fall in dem Film mit drin und ich meine, er würde sich selber spielen. Lass mich mal kurz gucken. Ja, er spielt sich selber und ich glaube, er sitzt einfach nur da und spielt Karten.
Geil, aber das ist doch auch schon wieder geil, wenn man. Tatsache, ja, stimmt. Der, ja, ich habe ihn gar nicht erkannt.
Endlich Buster Keaton auf der Liste. Es wurde ist ja auch Stummfilmstar.
Das sind
ne?
doch die geilen Cameos, die einfach so ganz kurz nur da sind, ohne jetzt sich aufspielen zu müssen und ja, ich bin jetzt hier der große Star, bitte gebt mir jetzt eine wichtige Rolle, sondern einfach nur ganz kurz und dann wieder weg. Und es passt doch aber, so gut, dass er als damaliger Stummfilmstar mit der anderen oder den anderen Stummfilmstars, die jetzt keine Stars mehr sind, weil sich alles geändert hat, einfach nur da traurig sitzt und Karten spielt.
Ja, schon, aber man hätte auch so viel mehr da rausholen können.
Naja,
also allgemein aus der Story. Ich finde, allgemein aus dieser Idee, ein Stummfilmstar wohnt zurückgezogen in einem verlassenen Haus und isoliert und dann kommt ein Drehbuchautor und da hätte man so viel mehr draus machen können leider, aber vielleicht ist es auch deswegen, dass ich den Film
Billy Wilder,
mache.
Kurz, falls du gerade zuhörst, hier nochmal kleiner Tipp zur Drehbuchverbesserung, schmeiß die Liebesstory mit der jungen Tante da einfach raus überleg dir ein paar gute Jokes und dann wird das nochmal ein bisschen knackiger.
Der Kollege ist 1906 geboren, ey. Also,
das ist vom ersten Wild, vom zweiten Wild. Nee, warte mal, nee.
Das wäre, war das nicht, warte ich, Erster Weltkrieg ungefähr in der Zeit?
Boah, jetzt Erster Weltkrieg.
Geschichtswissen, nein. 6 Sätze.
Ja, tatsächlich, 1914 bis 1918, ich hatte recht. Er ist vor dem Ersten Weltkrieg geboren.
Stimmt, 1906, wie komme ich denn auf den... Ja, der hat auf jeden Fall einiges mitgemacht und auch viele Drehbücher geschrieben, wenn man mal so durchscrollt. Ist er eigentlich, von wo kommt er denn? Der kommt aus Österreich.
Österreich-Ungarn. Österreich-Ungarn. Gibt's gar nicht mehr. Also ich glaube, heutzutage ist das Polen, steht hier.
Ja, Österreich-Ungarn, Polen ist egal. Er ist Deutscher, so, er ist Deutscher, da können wir uns wenigstens mit brüsten, dass er das Billy Wilder, das ist einer von uns, ist doch klar.
Weiß ich jetzt
nicht. Ja, das war Boulevard der Dämmerung. Großartiger deutscher Titel, auch wieder, finde ich toll.
Ja.
Und dann hoffen wir mal, dass Platz 60 mich mehr begeistert.
Ja, ich bin gespannt.
Ich Ich mag es zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin.
Nächstes Mal haben wir den dabei und wir haben ein wunderbares Spiel wieder für euch. Dann wird es mal wieder Zeit, dass wir mal ein bisschen was daddeln hier. Yes. Und ansonsten gucken wir uns natürlich noch weitere tolle Filme für euch an oder Serien oder was auch immer.
Alles.
Und vielleicht mit.
Wie viel hast du jetzt noch auf der Liste übrig, was du hättest heute besprechen
wollen? 1, 2, 3.
Ach du heilige
Drei
Scheiße.
Und Glass Onion.
Drei
ja,
und
guck mal, wir waren ja, aber auch, wir waren 2, 3 Wochen weg.
Ja, stimmt, ich war ja auch noch im Urlaub. Hast du Avatar eigentlich jetzt gesehen?
Nee, nee, ne? Immer noch nicht. Ich komme nicht dazu. Ah, oh, scheiße.
Ich war auch tatsächlich bei einer Live-Show.
Ah.
Musst du unbedingt mal gesehen haben.
Ah ja, kannst du da was empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch war in Duisburg, war total spannend und so. Wurde viel über irgendeinen Julian geredet. Und,
ich fand schön, ich habe dein Foto gesehen, was du tatsächlich auch geteilt hast. Das hat mich sehr gefreut.
Nee, um die Leute aufzuklären, du machst ja mit dem lieben Flo noch den Brainpain-Podcast und ihr habtet da einen Live-Auftritt. Und ich sag mal so, ich habe schon Bock gekriegt, mich daneben zu setzen und mitzuquatschen oder mit dir dann im Kino. Über Filme zu reden, dementsprechend mal gucken, was dieses Jahr so bringt, ne?
Yes.
Also,
schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall Bock. Nächste Woche geht's ganz normal weiter. Wir ziehen hier wieder durch und
geht weiter hier, geht weiter.
Dann hören wir uns da.
Schön.
So, bis nächste Woche.
Soll ich jetzt Blockflöte spielen?
Nee, bitte nicht.
Oder?
Nicht
jetzt, mehr, oder? Jetzt möchtest du gar nicht mehr, oder was?
Tschüss.
Ach, dann leck mich doch.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.